Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanne Winkelhofer.
Stell dir vor, du willst auf einen Berg gehen. Du siehst den Weg, der schaut ziemlich steil aus, das Wetter ist unbeständig, Beschilderung gibt's nicht so wirklich und die ersten deiner Mitreisenden überlegen schon, ob sie wieder umdrehen oder sagen Sachen wie, na, ich weiß nicht, ob wir da raufgehen sollen, das ist ja Blödsinn, bleiben wir lieber da, wo wir eh schon lange sind, da ist eh schön. So ähnlich fühlt sich das gerade für viele Unternehmen an und Führungskräfte müssen nicht nur entscheiden, welche Route sie wählen oder welche Route sie gehen sollen, sondern auch schauen, dass sie alle mitnehmen, dass alle motiviert sind mitzugehen, trotz Gegenwind. Und wie genau das gelingen kann, dass wir da raufkommen auf den Berg und dann die schöne Aussicht sehen, darüber reden wir jetzt mit einem Experten, der weiß, wie man Menschen für Veränderung begeistern kann. Alexander Zauner ist Universitätsprofessor, Managing Partner bei Business Gladiators und Podcast-Host. Also ich würde sagen, sein Business-Podcast Leaders of Transformation ist sowas wie eine akustische Pflichtlektüre. Heute ist er aber nicht Podcast-Host, sondern Podcast-Gast. Und ich glaube, ihr dürft euch jetzt mal kurz bemerkbar machen und ihn mal mit einem Applaus begrüßen.
Dankeschön. Danke vielmals. Danke, dass ich da sein darf.
Also wie man schon hören kann, wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind umgeben von Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Und um ehrlich zu sein, wahrscheinlich nicht nur für das Thema, sondern auch für gutes Essen. Wir kombinieren nämlich wieder den Live-Podcast mit einem Drei-Gänge-Menü im Culinario in der Linzer Herrenstraße. Jetzt ist es keine normale Podcast-Folge heute, aber eines ist bei uns immer gleich. Wir starten mit einer Anatomie eines Machers. Du hast vorher schon ganz ängstlich reingeschaut, aber wir schauen uns jetzt mal ein paar Körperteile von dir an, damit wir wissen, wie du so tickst oder wie dein Mindset so ist.
Die Anatomie eines Machers.
Und wir fangen natürlich beim Kopf an. Was sagst du? Eine Führungskraft, darf die oder soll die einen Dickschädel haben?
Susanne, darf ich noch ganz kurz mich bedanken, dass ich da sein darf?
Ach so, ich habe dich gar nicht ausreden lassen.
Und freue mich sehr, dass ich in dem Podcast dabei sein darf. Du sagst, wir haben einen grandiosen Podcast. Ich finde, diesen ist mindestens genauso, wenn nicht noch cooler. Also deswegen danke vielmals, dass ich da mitmachen darf heute.
Jetzt mal wieder zu deinem Kopf. Ja. Also, wie viel Dickschädel darf eine Führungskraft haben?
Also, ich finde gleich zum Start eine schwierige Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, ein Dickschädel ist extrem wichtig. Ja. Ich habe den Eindruck, ein Dickschädel kombiniert mit einem Gefühl, wo man hin will, einer Ambition, weil das ist eine der zentralen Aufgaben, die eine Führungskraft braucht im Rahmen von einer Transformation, zu wissen, wo man hin will. Und der Weg dorthin wird steinig und daher ist ein Dickschädel, denke ich, extrem wichtig. Ja, ohne wird es nicht gehen, weil es wird Leute geben, die werden sagen, habt ihr sicher schon alle gehört, geht nicht oder gibt's nicht oder haben wir schon probiert. Und da ist der Dickschädel sicher nützlich. Ja.
Dann schauen wir zu den Augen.
Ja.
Was sollte eine Führungskraft, ein CEO immer im Blick haben und was übersieht man vielleicht in der Position oft?
Also ich glaube tatsächlich, bin auch selbst so, dass man fast besessen sein sollte, Veränderungen, technologische Veränderungen, Dinge, die da draußen sind, im Auge zu haben. Also ich glaube, wenn du als Führungskraft nicht besessen bist, zu schauen, was ist für eine neue Technologie jetzt, das KI-Thema oder was auch immer da gerade draußen ist, das ist die Aufgabe, weil es ist die Frage der Antizipation von Dingen, die auf uns zukommen, die mich und mein Unternehmen verändern werden. Und das ist eine zentrale Aufgabe und ich würde sagen, ich ziehe mir alles rein. Ja, also ich bin gnadenlos, ich würde mir Podcasts reinziehen, ich würde mir YouTube reinziehen, ich würde schauen, was andere tun, weil die Welt verändert sich so schnell und wenn man da nicht zumindest einen Blick oder einen Griff drauf hat, ja, dann kommst du nicht nach. Dann, also Augen haben ist gut und die verwenden, zum nach vorne schauen.
Aber das Herz hat auch eine wichtige Rolle, deshalb schauen wir jetzt noch zum Herz. Wann schlägt dein Herz schneller?
Es ist total spannend. Ich habe gemerkt, wenn Unternehmen, wenn Teams wirklich gemeinsam etwas schaffen, was sie alleine eigentlich nicht gedacht haben, dass das geht, also weder, dass sie gedacht haben, sie kriegen das jeder einzeln hin, noch, dass sie das gedacht haben, dass das überhaupt möglich ist, also dass jemand eine Führungskraft was vorgibt und das Team das dann gemeinsam schafft. Also man spürt vielleicht manchmal so Momentum, ihr kennt es vielleicht aus dem Sportbereich oder aus dem Kultur- und Kunstbereich, wo man das Gefühl hat, da ist eine Energie drin, das geht ohne diese Energie eigentlich nicht. Das ist ein Moment, wo ich mir denke, yippie, jetzt funktioniert's oder jetzt kommt noch mehr PS auf die Straße. Ja?
Dann kommen jetzt vielleicht andere Momente, weil ich komme zu den Ohren und würde gerne wissen, was kannst du denn nicht mehr hören?
Also ich kämpfe ein bisschen in Österreich momentan mit dieser Wahrnehmung, dass man sagt, ja, Transformation ist wichtig und ja, Alexander, wir müssen uns wirklich was neu machen oder verändern. Und am Ende des Tages bleibt aber ein bisschen zurück, na, es passt eh, es geht sich eh aus. Und ich muss mich fast ankotzen, dann in diesen Momenten, weil es, glaube ich, gefährlich ist, weil ich glaube, es geht bald nicht mehr, Teil 1. Und Teil 2, mich stört der Anspruch. Ich würde mir wünschen, dass wir den Anspruch haben, herauszuragen, exzellent zu sein. Und dieses Get sie eh aus ist der Gegner, weil das ist Durchschnitt. Ja, und jetzt müssen wir mir bewusst, es geht nicht jeden Tag und in jedem Setting. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das höre, leide ich.
Da kommen wir dann später noch dazu. Mhm. Jetzt schließen wir noch ab mit der Nase. Wie gelingt es denn, den richtigen Riecher zu haben, also zu erkennen, welche Entwicklungen wichtig sind oder welche Trends jetzt, auf welche Trends man aufspringen sollte?
Ich finde es schwierig, ist wirklich schwierig, ist schwierig zu beantworten. Also ich erinnere mich, vor 2, 3, 4 Jahren war das Thema Metaverse und wir haben uns alle begonnen, sofort Brillen zu kaufen und haben diese digitale Welt versucht und also zu entscheiden, wann etwas wirklich etwas verändern wird, ist finde ich, kompliziert. Jetzt hat man das Gefühl, AI ist da so etwas. Ich glaube sehr stark dran, es wirklich relativ früh probieren. Ja, reingehen, sich das anschauen, auch für sich anschauen. Ich glaube, es ist schlecht, wenn man eben drüber reden bleibt. Ja, wenn man sagt, ich habe gehört und dann frage ich auf der Uni auch die Jungen, na, wer von euch hat eigentlich schon einmal ChatGPT probiert? Und dann gibt es nicht alle, die sagen, sie haben es probiert. Ich finde, sie müssten. Mhm. Ja, dann können sie es besser einschätzen.
Jetzt haben wir mal alle Körperteile durch soweit und jetzt komme ich mal zur ersten Frage. Was wäre denn, wenn man einfach so tun, als ob es eh keinen Wandel gibt, weil es vielleicht eh die letzten 15, 20 oder wie viele Jahre auch immer gut gegangen ist, könnte ja auch die nächsten Jahre gut so weitergehen. Betrifft die Transformation wirklich alle oder kann es durchaus sein, dass man genauso weitermachen darf und kann wie bisher?
Also ich versuche zuerst die globale Antwort. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass früher Unternehmen sagen haben können, mein Business ist in Veränderung. Also, dass sie sagen, es gibt einen Change-Prozess oder es gibt einen Veränderungsprozess und der dauert jetzt ein paar Wochen oder Monate oder 2 Jahre. Heute glaube ich eigentlich, dass Veränderung das Business ist. Ja, also, dass es sich grundlegend geändert hat. Also zu sagen, ich bin jetzt in einem Change und dann hört es wieder auf. Ich denke, wenn man so drauf schaut auf die Dinge, wird man nicht erfolgreich sein. Ja? Der zweite Teil der Frage, gibt's Momente, wo Veränderung auch oder Bereiche nicht notwendig ist? Ich sehe wenige. Ja? Also momentan würde ich sagen, die meisten sind, und das klingt jetzt nach betroffen, ich meine aber, haben die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und ich sehe es wirklich als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, als Chance, was besser zu machen, was anders zu machen, es noch besser für den Kunden zu machen, für die Kundin zu machen, weil so sehe ich es. Ja, das ist ja eigentlich das Ziel, Dinge zu tun, den Leuten Nutzen stiften. Und das ist eigentlich eine feine Möglichkeit. Daher würde ich sagen, die meisten sollten es versuchen. Fast ohne Ausnahme.
Und Beispiele hört man ja dann immer wieder in deinen Podcast-Folgen. Du hast da immer sehr spannende Gäste, wie zum Beispiel Thomas Arnoldner von A1, Annette Scheckmann von der Strabag AG, auch den Trainer der österreichischen Fußballnationalmannschaft Ralf Rangnick. Wenn du dazu an alle zurückdenkst, die schon da waren, fallen da spontan drei so Transformation-Hacks ein.
Du hast Ralf Rangnick gesagt. Ralf Rangnick für mich wirklich sehr beeindruckend, ja. Also wisst ihr sicher, ich hab's nie, oder sie, wie wisst, ich hab's nicht gewusst, der Ralf Rangnick ist 68, ja, ist wie ein junger 25-Jähriger, ja. Hast das Gefühl, es gibt auf der einen Seite diesen extremen Leistungsgedanken. Ja, also er hat zum Beispiel gesagt, wenn er nicht erfolgreich ist in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, ist er am Tag dessen nicht mehr dabei. Dann brauchen wir nicht mehr über Vertrag reden, er ist nicht mehr Teil davon, weil sein Ziel, seine Leistung ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Gelingt die nicht, ist er nicht mehr da. Und gleichzeitig die Bedeutung von dem Team und dem Miteinander. Er hat zum Beispiel gesagt, tue Außergewöhnliches miteinander, ist für Team etwas, was er tue, etwas Außergewöhnliches miteinander. Und auch die Rolle von ihm in so einem Team, Dinge zu sagen und anzusprechen, die das Team ohne ihn gar nicht sich getraut hätte zu denken oder zu wagen. Und das habe ich sehr inspirierend gefunden. Ja, er hat gesagt, darin ist eigentlich meine Rolle, diesen Jungs, die bei den Top-Clubs in Europa zu spielen, Dinge zu sagen, wo die sich denken, pff, ja, aber wir wollen eben was Außergewöhnliches miteinander tun. Und das dann auch tatsächlich mit ihnen umzusetzen. Also das war jemand, der mich sehr beeindruckt. Mich haben ein, zwei aus dem, also Too Good To Go, ich weiß nicht, ob ihr kennt, ein Lebensmittel-Startup aus Skandinavien. Aber auch Sindbad, ein Startup aus Wien, rund um Mentorship für Menschen mit Migrationshintergrund, die so stark von ihrem Purpose getrieben sind. Das hat mich total weggefetzt, wo du das Gefühl hast, jede Entscheidung ist purpose-driven. Und der kommt immer wieder mit dem Gedanken, also bei Too Good To Go, dem Gedanken, wir wollen den Lebensmittelverschwendung reduzieren. Die haben zum Beispiel auch ein Mission Statement jede Woche, wo sie sich im Team berichten müssen über Momente, wo sie zu dieser Mission etwas Signifikantes diese Woche beigetragen haben. Und jede Entscheidung leitet auf diesen Punkt. Auch die Menschen, die sie einstellen und auch die Partner, die sie haben, habe ich stark gefunden. Ja, du hast mich nach einem dritten gefragt. Ist schwierig, weil es waren, finde ich, viele sehr, sehr, sehr spannende. Ich habe auch zum Beispiel Thomas Arnoldner von der A1, weil einfach dieses Unternehmen so international ist, weil es einen internationalen Eigentümer gibt, weil die Komplexität dieses Unternehmens ist enorm. Die Branche ist nicht mehr so sexy, wie sie war. Also jeder, der Telekommunikation kennt, das hat sich verändert. Und was er da trotzdem hinkriegt, hat mir schon Respekt abverlangt. In einem Konzernsystem einfach. Ja.
Weil es so gut zur nächsten Frage passt, würde ich sagen, wir gehen jetzt wirklich mal ein Stück. Mhm. Schauen wir mal, wo wir landen. Weil ich würde jetzt gern fragen, wenn man dann so losgeht auf diesen Berg, wenn man sich entscheidet, ja, man will die Veränderung vorantreiben, man will sie mitgestalten. Was packe ich denn jetzt in meinen Rucksack ein, damit ich da gut raufkomme?
Das Erste, was ihr braucht ein gnadenloses Bild, wohin und auf welchem Berg gehe ich, warum. Ja, also ich glaube, das Erste, was ihr versteht, was ihr überlegen müsst, Menschen sind bei Transformationen nur dabei, wenn sie wissen, wohin und warum. Ich sage manchmal, wenn ein Auto vorbeifahren würde jetzt da vor der Haustür, die Tür geht auf, da sitzt eine Person drin, die euch herausragend gefällt, wirklich, also ein fiktionales Beispiel, ja, ich bin auch verheiratet, habe drei Kinder, ein Auto kommt mit einer herausragenden Person, gefällt euch auf den ersten Blick und die sagt, müsst mitfahren. Was sagen die Menschen, viele Menschen meistens, was ist die Frage, die Rückfrage, die ihr stellt? Wohin? Und die anderen, die pessimistischeren, also die Optimisten sagen, wohin fahren wir? Na, das ist eh klar, dass es mich fragt. Die Pessimisten fragen, warum? Na? Und wenn die jetzt sagen würde, zum Beispiel nach Italien mit dir in eine wunderbare Villa am Wochenende, für ein langes Wochenende, wir haben mit Dienstag, ja, wird gut passen, dann würde ich einsteigen, weil dieses Wohin und dieses Warum ist so stark und bei der Bergtour genauso.
Also wegen mir würde es nicht einsteigen, wegen sondern
gerade.
Wegen Italien.
Ja?
Okay, gut.
Aber auch wegen Italien.
Oh, ich verstehe.
Ja. Und das Zweite, was ich einpacken würde, ich würde schon einpacken jemanden oder die, ich würde nennen es Verantwortung dessen, die da, derer, die da mitfahren, ob es Führungskräfte sind oder Mitarbeiterinnen, dass ich das Gefühl habe, der mit auf mir auf den Berg geht, nach Italien fährt, trägt Verantwortung für mich und für das Ganze, also uns. Sonst würde ich nicht mitgehen auf den Berg. Ja? Also wenn ich das Gefühl hätte, derjenige kümmert sich nur um sich, der CEO, die Chefin kümmert sich nur um sich, aber ich bin ihr egal, dann würde ich nicht mitgehen. Also wenn die zum Beispiel sich dann am Steuer, ich weiß nicht, ein Joint anrauchen wird oder alkoholisiert fährt oder 150 fährt, da in der Innenstadt, dann würde ich sagen, ja, zweiter Teil. Also Menschen müssen jemanden haben, wo sie das Gefühl haben, der trägt Verantwortung für mich und uns. Für beides übrigens. Ja, also nicht nur. Und das Dritte, ich würde mir auf dem Weg auf den Berg ziemlich konkret Regeln, Verhaltensweisen und Rituale überlegen, weil sonst überlebe ich nicht. Also zum Beispiel, wir sichern uns ab. Ja, und an die würde ich mich halten. Gerade in Zeiten, wo viel passiert, wo große Veränderungen ist, brauchen Leute einen Rahmen. Technisch sagt man manchmal auch ein Kontinuum. Also einen Rahmen, wo Leute sagen, in dem Rahmen fühle ich mich wohl. Und da weiß ich aber auch, was ich darf und was nicht. Also am Berg gehen und irgendeine Route wählen alleine. Nee. So, also das würde ich einpacken. Das Gefühl von wohin und warum, das Gefühl von da ist jemand, der Verantwortung hat und ein Set an relativ klaren Regeln, Verhaltensweisen.
Und wenn wir da jetzt losgehen, sagen wir mal, wir gehen auch wieder ein Stück los.
Ja.
Wir haben so 20 Leute mit dabei.
Ja.
Und wie viele von denen 20 gehen mit Begeisterung mit, hüpfen fast und laufen gleich los? Wie viele gehen halt mit, weil sie mitgehen müssen? Und wie viele würden am liebsten nach den ersten Metern schon wieder umdrehen und lassen sie dann vielleicht nur irgendwie mitschleifen?
Also ganz klassisch, wahrscheinlich auch jetzt hier im Raum, sind so 3 Teile an Menschen. Der erste Teil, wenn ihr was in ein Team reinbringt, sagt, finde ich leiwand, bin ich dabei, finde ich cool oder spannend oder vielleicht sogar endlich tut sie was in Organisationen. Das darf man nicht vergessen. Es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, na endlich geht's so. Dann gibt es den zweiten Teil, das sind die sind vorsichtiger. Ja, das ist ja durchaus vernünftig. Die denken sich, na schauen wir mal, warten ab. Etwa 40-45% des Teams. Und dann gibt es ein drittes Drittel, irgendwas zwischen 20 und 28, 25, die sind einmal eher vorsichtig, vielleicht sogar pessimistisch die Veränderung angestellt. Und dann gibt es 5%, die sagen, eigentlich zu fast allem niemals. Ja, also was? Das mache ich nicht, bin ich nicht dabei.
Was macht man mit denen?
Darf ich die noch ausblenden?
Ja, bitte.
Die, um die es eigentlich geht, die Annahme ist, dass das Top-Management, die Führungskräfte, das Leadership-Team zum ersten Drittel gehört. Ehrlich gesagt, das wäre meine knallharte Erwartung. Also wenn ich eine Transformation mache und ich habe mein Führungsteam, die Top 5, 10%, 20% nicht dabei, dort brauche ich Empowerment und klares Commitment. Weil eigentlich die, um die es geht, sind diese 40-50% in der Mitte. Und was die brauchen ist, jemand, wo sie sehen, dass es funktioniert und dass sie dabei sind. Vorbildwirkung. Also ich kaufe mir nur ein Stromauto, wenn ich sehe, dass wer andere mit einem Stromauto fahren kann und das funktioniert. Wenn der da an dem Chrom steht, warum soll man dann ein Stromauto kaufen? So, also was die Menschen in der Mitte brauchen, sie brauchen jemanden, der vorangeht. Deswegen sind Transformationen so extrem wichtig, dass es einfach Führungskräfte gibt, die sich dessen bewusst sind und sagen, ich mache den Schritt, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es funktioniert und ich glaube dran und wenn wer sagt, funktioniert nicht, sage ich doch, gehen wir. Weil dort entscheidet sich, ob es erfolgreich ist. Also, weil dann hättest du schon mit 40-50% in der Mitte, 20-30% zum Start, bist du schon bei 70-80% dabei. Du fragst die letzten 3, 4, 5, dreiteilige Antwort. Erstens, wenn sie dagegen sind und das leise tun, würde ich nicht viel tun. Dann würde ich sie lassen, wie sie sind.
Dann kommen sie irgendwann mit, oder?
Es gibt Menschen mit verschiedenen Tempi, in unterschiedlichen Zeitpunkten einsteigen, wenn es Leute sind, die dagegen sind und das laut artikulieren, also beginnen Menschen mitzunehmen, manchmal sagt man auch toxisch für eine Veränderung, dann können die 8 bis 12 Leute anstecken. Dann hast du wirklich so Bürobereiche, so einen Tisch, die sagen in Gruppe, finde ich deppert, mache ich nie. Wie kann der Chef das oder die Chefin, warum tun die das? Dritte, dann muss man schon auch drüber nachdenken, ob sie diese Veränderung mitgehen sollten und müssen. Ja? Weil es muss ja nicht jeder dabei sein. Muss man einfach sagen.
Welcher Denkfehler passiert denn oft so in diesem Transformationsprozess?
Ehrlich gesagt, fast das, was ich am stärksten denke, Transformation ist ungefähr Faktor 10 unterkommuniziert. Ich erlebe das so oft, also es gibt jetzt Jahresauftaktveranstaltungen. Das Top-Team stellt sich vor das Team hin und sagt, wir haben nächstes Jahr Folgendes vor. Und es ist grandios inszeniert, online und offline. Das ist physisch, das ist mit Kamera, das ist mit Vorstandsteam. Und dann erzählt man einmal, vielleicht gut inszeniert, mit guter Rede, was da passiert. Und dann denkt man, die Leute nehmen das jetzt und setzen das um. Und dann merkt man noch, 2 Monate ist jetzt optimistisch. Also ihr wisst, hat gerade, glaube ich, eine aktuelle Studie gegeben, dass 50% der Neujahresvorsätze am 18. Jänner beendet sind. Ein App-Anbieter hat sogar gesagt, dass 70% derer, die eine Fitness-App am Tag 9 des Jahres nicht mehr regelmäßig die App verwenden. Also eigentlich haben sie es 8 Tage verwendet. Und ich denke, es ist 10-fach unterkommuniziert. Also zu sagen, ich sag das einmal, wer Kinder hat oder Haustiere, der weiß, einmal reicht nicht. Ja. Ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe, ist es immer wieder ansprechen, immer wieder kommunizieren, immer wieder die Leute reinholen, immer wieder Kontext geben, immer wieder sagen, warum, immer wieder erklären, warum es auch jetzt Sinn macht, auch erklären, warum es vielleicht nicht immer lustig ist und da auch gnadenlos offen und ehrlich sein. Ja. Das ist eine der zentralsten Aufgaben. Also reden mit Leid, ja, würde ich tun.
Das wäre dann auch wahrscheinlich die Antwort auf die Frage, wie kann man denn die Angst vor der Veränderung nehmen?
Ich habe es schon gesagt, ich denke tatsächlich, man muss mehr vom Kontext geben. Man muss erklären, was der Hintergrund ist. Man muss erklären, wo es herkommt. Man muss auch erklären, was die Gefahr ist. Ich denke, das Gefährlichste, was wir erleben in der Transformation, dieses Gefühl, das haben sie mir nicht gesagt. Oder da bin ich nicht ehrlich behandelt worden. Aber zu sagen, dass das vielleicht auch mit Veränderung, dass ich das Team neu aufstellen muss, dass man es anders internationalisieren, ganz egal. Also ich denke, da muss man den Rahmen und den Kontext, und das ist denn, die Wahrheit ist den Menschen zuzumuten. Ja, also zu sagen, das sind alle erwachsene Leute, die kommen mit dem Auto, die verdienen auch Geld und die bauen Häuser, aber dann sage ich ihnen nicht die Wahrheit über unseren Job und diese Firma. Nee. Ja, das finde ich nicht richtig. Ich finde, man kann sagen, wie es ist. Und das sollte man tun.
Man kann sagen, wie es ist, aber manchmal sagt man, wie es ist und dann kommt es doch anders.
Ja.
Und du hast vor kurzem auf LinkedIn, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwas gepostet, dass man, also dass einem bewusst sein muss, wenn man eine Entscheidung trifft, man öffnet quasi eine Tür, geht rein und man darf aber auch wieder zurückgehen. Aber was macht es jetzt mit dem Team, wenn man Entscheidungen, die man eigentlich gut kommuniziert hat und gefällt hat, dann doch wieder verändert und das vielleicht nicht nur einmal?
Ich verstehe die Frage. Ich versuche dann, was macht das mit dem Team, ist für mich die zweite Frage. Die richtigere Frage ist, was ist richtig? Und wenn meine Entscheidung, die ich seriös getroffen habe, wo ich mir was überlegt habe, weil ich bin ein seriöser Kaufmann und ich überlege mir das und ich weiß, ich bin in einer Transformation, wenn die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, heute nicht mehr richtig ist, ich aber verantwortlich bin für Menschen und Ergebnisse, und das bin ich als Top-Manager, Managerin, dann muss ich sie anders treffen. Dann ist das zu tun. Dann ist auch gar nicht die Frage, ob mir das Spaß macht oder nicht. Und das Beispiel ist, ich gehe in eine Tür rein, immer in dem Wissen, wenn es deppert rennt, muss ich wieder raus. Ja? Und zurückrudern. Erste Empfehlung ist, ich würde das auch kommunikativ so sagen. Ich würde sagen, für den Moment ist das die Entscheidung und ich will, dass wir damit voller Kanone drauf fahren. Aber die Wahrheit ist, in dieser Welt kann es sein, weil unser Business ist Veränderung, kann es sein, dass wir in 6 Monaten, 12 Monaten, 2 Jahren sagen, wir müssen es anders machen.
Ja? Das heißt, es geht auch in dieser Zeit, wo sich jetzt alles so schnell wandelt, darum, schnelle Entscheidungen zu treffen, oder kann man ruhig auch mal ein bisschen abwarten und schauen, wie du es, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen hast.
Ihr werdet es wahrscheinlich erahnen, ich bin einer von tun. Ja, ich bin einer von Probieren. Ich komme ja, du hast das gesagt, ich komme ja aus der Universitätswelt und ich glaube mittlerweile, das Überanalysieren und Überdenken funktioniert da nicht. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt alles auf Biegen und Brechen probiere. Aber zu verstehen, dass kleine iterative Schritte, einmal links, einmal rechts, einmal vor, zwar zurück, Teil der Reise ist und dass das der richtige Weg ist auf dem Weg zur Exzellenz. Das muss man verstehen, dass es nichts Böses ist. Also wir bauen Präsentationen und eine Präsentation, wo wir auch versuchen, wir bauen in Versionen, oft 30, 40, 50 Versionen einer Präsentation. Weil wir verstanden haben, die muss sich entwickeln und es ändert sich die Welt und es ändern sich wir und wir können nicht sagen, das, was vor 3 Jahren richtig war, ist heute. Und es ist auch nicht unser Anspruch, weil unser Anspruch ist immer am Puls der Zeit. Ja. Ja, so, also daher denke ich zu verstehen, dass das in kleinen Schritten vor und zurück Teil der Reise ist wichtig.
Zum Thema Entscheidungen treffen. Ihr habt vorher schon die Entscheidung getroffen, welche Transformation Bowl ihr wählt. Die wird euch jetzt serviert. Und ich gehe dann in der Zwischenzeit und auch meine lieben Kollegen und Kolleginnen durch, dass mal die Fragen, die ihr vielleicht aufgeschrieben habt, einsammeln. Die nehme ich dann gerne mit für den zweiten Teil des Interviews. Jetzt mal danke. Wir setzen uns nachher auch wieder dorthin für alle, die da drüben jetzt vielleicht nicht so viel gesehen haben. Aber dann treffen wir uns nach dem Hauptgang wieder dort.
Ich freue mich auf meine Bowl. Super.
Danke jetzt
Danke.
mal.
Danke euch.
Es geht weiter in die zweite und letzte Runde von unserem Podcast. Ich habe vorhin schon zu meiner Kollegin gesagt, das machen wir jetzt immer so. Bevor wir zum Interview gehen, fragen wir euch nach Fragen, weil dann ersparen wir uns ziemlich viel Arbeit. Ich habe jetzt fast alle meiner Fragen gestrichen, damit ich eure alle reinholen kann. Die sind nämlich richtig gut. Und ich fange jetzt nur mit drei Fragen von mir an und dann gehen wir schon über in die quasi Publikumsfragen. Alexander, du sagst, zu viele Unternehmen bringen ihre vollen PS nicht auf die Straße, obwohl ihre Gründer und Top-Führungskräfte gnadenlos Einsatz zeigen. Das Ergebnis sei Mittelmaß. Aber was ist denn das Gefährliche an Mittelmaß?
Ich glaube, es sind zwei Teile. Das erste, in einer globalisierten Welt, wo der Wettbewerb aus, sage ich, vielen Richtungen kommt, ist die Gefahr, und dazu gibt es tatsächlich auch empirische Evidenz, ist die Gefahr, dass wenn du nur Mittelmaß lieferst, deutlich schlechter verdienst als in der Vergangenheit, weil der Wettbewerb dich ersetzt. Das heißt, wenn wir uns immer denken, es geht sich eh aus, gut ist oder halbwegs ist auch okay, ist es die Gefahr, dass wenn mehr Wettbewerb, mehr Veränderung, wir tatsächlich unter Druck kommen. Teil 1. Teil 2. Es geht ja oft, sehr oft darum, coole, spannende, gute Leute. Fachkräftemangel ist so ein Passwort. Ich bin überzeugt, wenn Unternehmen eine Ambition haben, einen Qualitätsanspruch, hohe Ziele haben, ziehen sie Menschen an, die das auch haben. Das wird dann in der besten aller Welten zu etwas, was sich gegenseitig verstärkt. Das heißt, zu sagen, bei uns ist eh Mittelmaß okay, führt dazu, dass auch diese Menschen tendenziell sich davon angesprochen fühlen, denen das auch reicht. Daher würde ich ganz klar versuchen, eine hohe Ambition, ein hohes Ziel und das mit viel Energie zu verfolgen. Ja.
Dazu braucht es wieder dieses, was wo du den Ralf Rangnick zitiert hast, dass man als Team etwas Außergewöhnliches macht. Und deshalb die Frage an dich, wie schafft man es denn, dass man dieses Miteinander, das gemeinsam auf diesen Berg gehen im Team verbessert?
Ich erlebe oft, dass wirklich Top-Leute auf mich zukommen und sagen, wir hätten gerne herausragende Ergebnisse oder Erfolg. Und ich glaube, eine zentrale Voraussetzung dafür ist, nenn es Spirit, nenn es Mindset, nenn es eine Kultur im Team, in der Organisation, die das möglich macht. Also der erste Schritt ist, zu investieren, die Stellhebel zu verstehen, wie schaffe ich ein Miteinander, eine Kultur, einen Spirit, wo Leute füreinander und miteinander auch drucken. Das wird zu Ergebnissen führen. Der andere Weg halte ich für extrem schwierig. Der geht manchmal kurzfristig über großen Druck oder extrem hohe finanzielle Anreize, zu sagen, ich schaffe Höchstleistung. Aber im Normalfall über die Zeit ist der erste Schritt ein Mindset bauen, klare Regeln etablieren, eine Struktur bauen und daraus werden dann Ergebnisse werden.
Ja. Und jetzt kommt meine letzte Frage, aber das ist erst der Anfang dann für sehr, sehr viele Fragen. Mhm. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, schauen wir mal so nur mal in die nächsten 2 Jahre. Ja. Welche Entwicklungen werden denn Unternehmen am meisten fordern und welche Chancen könnten aber genau darin auch stecken?
Also das ist jetzt eine einfache Antwort, das wird euch extrem langweilen. Na, wirklich, entschuldige mich. Wir müssen dieses Thema künstliche Intelligenz angehen, auch wir, also auch wir als Firma, auch in der Firma, wo ich vorher war, das war eine der führenden Agenturen im Land. Auch da ist bis jetzt ein bisschen probieren und ein bisschen hinfühlen, aber es kann tatsächlich sein, dass in 3 bis 5 Jahren viele nicht mehr da sind, wenn sie nicht jetzt was tun. Ja? Und dieses Bewusstsein ist noch nicht da. Ja? Wenn man sieht, wie viele Kommunikationstools, also fast in jedem Bereich, es geht da nicht um 2, 3, es geht mittlerweile um hunderte Themen und Tools. Also ich denke, da muss man extrem vorsichtig sein, muss man sich extrem schnell was überlegen.
Wie beginnt man da? Weil du sagst, schnell und sofort. Probiert man einfach mal was aus oder braucht man sofort Experten, die einen da durchführen?
Ich finde, man muss sich schon gute Leute holen. Ja, also jetzt, wenn man Zahnweh hat, geht man zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin. Wenn man Schwierigkeiten hat mit seinem Hund, dann geht man auch zum Doktor. Also ich finde, es gibt einfach, das ist das Tolle an der arbeitsteiligen Welt, es gibt für Themen Experten, Expertinnen, es gibt für Themen Beraterinnen, Berater, es gibt für Themen auf der Universität. Wer Zweifel hat, da gibt es richtig coole Leute. Ja. Und die sollte man zu Rate ziehen, denke ich wirklich. Also zu glauben, ich weiß eh alles, weil ich bin der Chef, die Chefin oder ich bin der Top-Führungskraft, ich weiß eh alles, ist dünnes Eis. Ja. Also ich arbeite mit Top-Leuten zusammen und ich habe das Gefühl, die haben alle zwischen 2 und 5 enge Sparringpartner, Mentoren, Partner, Berater, die ihnen da helfen. Ja, würde ich tun.
Magst du uns noch verraten, gibt es irgendein KI-Tool, das du gerade entdeckt hast und wahnsinnig gern verwendest?
Könnte ich keins jetzt nennen, wo ich sage, das ist jetzt, wo ich das Gefühl habe, aber da müsste jetzt der Niki mir helfen, da sitzt da übrigens einer der smartesten, coolen Kerle bei uns im Unternehmen. Der hat gerade aus 3 Fotos von mir, privaten Fotos, 12 Business-Fotos gemacht, also 100 Fotos, 12,90 Euro. Wir haben den Business-Kontext ausgewählt. Da habe ich Anzüge an, so schöne Anzüge habe ich nicht. Ich versuche die jetzt nachzukaufen. Ich schaue herausragend aus. Also jetzt alles in meinem Rahmen. Wir haben abstimmen lassen, was das beste Foto ist. Und das echte Business-Foto von mir hat nicht gewonnen. Das war ein bisschen traurig. Das Tool war was? Your AI heißt es. Your AI. Gut, danke. Ja. Also das hat mich ziemlich umgehauen, wenn es das war. Ja.
Aber dein echtes Businessfoto war nicht von der Antje Wollm gemacht. Die sitzt nämlich da. Meine Lieblingsfotografin, sage ich jetzt mal. So. Das probieren wir noch aus. Und dann schauen wir uns das nochmal an.
Gern. Auf einem Foto, glaube ich, habe ich 6 Finger.
Okay. Die hast nur du gefunden. Alles klar.
Es ist noch nicht perfekt.
Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Gut. Was sind, da steht jetzt Ihre Erfahrungen, aber ich habe schon rausgefunden, dass du passt super für dich,
gerne,
oder?
Ich wenn das okay ist, entschuldigt, ich habe da schon hingewechselt.
Ja. Was sind deine Erfahrungen mit konstruktiv-kritischer Feedback-Kultur, die im Zuge der Kulturtransformation im Unternehmen eingeführt wird? Ich lese gerade wie eine Volksschülerin, aber ich muss die Schrift gut entziffern können.
Ich finde Klarheit, Ansprechen, was ist, überragend wichtig. Ich finde, wenn Menschen einander nicht sagen, was ist, / die Wahrheit, dann ist es nicht nur gefährlich, sondern sie lügen. Ich finde, man kann alles sagen, wenn es wertschätzend, liebevoll und in einem guten Kontext gibt. Es nicht zu sagen, ist schlecht für die Beziehung und für das Unternehmen. Und am Ende ist man verantwortlich fürs Ganze. Das heißt, Dinge im Argen zu lassen, sie nicht anzusprechen, und man kann immer entscheiden, zu welchem Zeitpunkt, und man kann immer entscheiden, wie, ist gefährlich. Und in einer Transformation wird es unendlich Momente geben, die nicht leibend sind. Und wenn man dann sagt, man lässt es einfach, ist es gefährlich und wieder in Richtung Mittelmaß.
Und da passt jetzt diese Frage auch gut dazu. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Kommunikation? Besser früher als später oder später?
Ein guter Mix ist eine Kombination aus Kommunikation und Tun. Also es ist gefährlich, nur zu kommunizieren und es kommt dann nichts. Das erlebt man jetzt manchmal da draußen. Es ist aber auch nicht so schlau, nur zu tun und nichts zu sagen. Erstens merken es die Menschen oft dann nicht oder sie nehmen es falsch wahr. Das heißt, der richtige Moment ist, etwas zu sagen und dann eine Handlung, eine Veränderung konsequent darauf folgen zu lassen. Und da der Abstand nicht zu groß.
Nächste Frage. Welchen Best-Practice-Transformationsprozess erzählst du deinen StudentInnen?
Welchen Best-Practice? Boah, ist schwierig. Oft, weil ich Geheimhaltungsthemen oder weil ich...
Wir brauchen keinen Namen, einfach mal nur, wie das so abgelaufen ist.
Ich finde, dass es uns gut gelungen ist, mitzuhelfen, wie zwei Lebensmitteleinzelhändler in verschiedenen Farben zusammengegangen sind. Mhm. Warum? Weil das nach außen und nach innen nicht so einfach war. Und auch die strategische Grundsatzentscheidung nicht so einfach und umstritten war. Und die Menschen dort über viele Jahrzehnte in ihrem Kontext, in ihrem Unternehmen sehr stolz waren. Und das so zusammenzuführen, und das ist nicht perfekt, und das ist eine Herausforderung, und das war es auch. Aber das vom CEO weg zu begleiten und auch mit dem Wissen, dass das kompliziert wird, weil dort so viele Menschen dranhängen, ja, weil viele Unternehmer, CEOs glauben, haben manchmal den Eindruck, denken, sie haben eh nur mehr Maschinen, ja. Aber dass am Ende der Transformation nur funktioniert, wenn man die Leute haben, die da mitziehen. Und das ist dort gemacht worden, ja. Und wie gesagt, kann man immer noch besser machen.
Aber gibt es so einen Grund, wo du sagst, genau deshalb ist es auch gut gegangen?
Jetzt sage ich eine flapsige Antwort. Sie wurden sehr gut unterstützt, beraten.
Das ist eine Produktplatzierung.
ich denke, ein zentrales Element war, dass von Anfang an vom Top-Management wirklich CEO-Level konsequent kommuniziert wurde. Und in unterschiedlichsten Settings, von Brownback-Sessions, also wo man an den Leuten eine Jause bringt, über große Meetings, über Podcast-Formate, wo von Anfang an die Leute immer wieder in diese Transformation reingeholt wurden und auch die Möglichkeit gehabt haben, Chef setzt sich darauf, auf die Pudel, auf die Bar und fragt es mir einfach. Ja, ich denke, das hat geholfen.
Jetzt kommt eine Frage, die ein bisschen an das anschließt, was wir vorher da so beim Wandern besprochen haben. Wie viele Kurskorrekturen vertragen MitarbeiterInnen durchschnittlich?
Danke für die Frage und insgesamt danke vielmals für die Fragen. Ihr merkt, sie fordern mich. Ich könnte jetzt weder eine empirische Antwort geben, noch eine aus der Erfahrung. Was ich sagen kann ist, ich glaube, es muss schon bei uns das Denken einsetzen, dass eine Kurskorrektur, das klingt so wie, das ist jetzt was Schlechtes, weil man muss es korrigieren. Und ich habe das versucht vorher zu sagen, wer Lust hat, liest Growth Mindset von der Carol Dweck. Ich finde ein herausragendes Buch. Ja, also wirklich, wenn ihr Zeit habt, lest das bitte. Und da ist ein Gedanke, dass Veränderung, / Korrekturen, etwas anders machen, weiterzuentwickeln, das ist, worum es geht. Ja? Also diesen Anspruch zu haben, ja, okay, ich muss nachbessern, ich muss was neu machen, ich muss was anders machen, dass eigentlich da niemand erstaunt sein muss, sondern dass das normal sein sollte. Ich weiß, das geht nicht unendlich, deswegen, ich würde jetzt mich nicht sagen, dann 3, 5, 17. Aber den Gedanken zu haben, wenn man gut sein will, wenn man besser sein will, überlegt man ständig, wie könnte man, und dann ist das, was passt, was in Ordnung ist.
Mhm. Wir reden jetzt viel über das, was Führungskräfte machen sollen. Die Frage bezieht sich aber auf die Mitarbeitenden. Ja. Welchen Skill, welche Fähigkeit sollte ein Mitarbeitender ausbilden, um für Transformation gewappnet zu sein?
Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit Skill gemeint ist.
Also Fähigkeit und...
Ja. Ja. Und das kann man auf der einen Seite als Frustrationspotenzial, sage ich meinen Leuten manchmal, oder umgekehrt wieder die Fähigkeit der Anpassung zu sagen, es ist okay für mich, meine Position, also ich habe in den letzten Jahren gefühlt, wirklich total, ich habe das, was wir tun, wie wir tun, worauf unser Fokus liegt, also die Fähigkeit zu haben, was dazuzulernen, besser zu werden, was anderes abzuschütteln und liegen zu lassen, auch nicht zu sagen, eine Tätigkeit oder eine Aufgabe ist identitätsstiftend so sehr, dass wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann bin ich ein anderer Mensch, oder dann, sondern zu sagen, es ist okay für mich, dann mache ich einen anderen Job oder dann lerne ich was dazu. Ich denke, das ist ja eine zentrale Fähigkeit. Ja.
Leben wir noch unter Anführungszeichen in einer Leistungsgesellschaft? Wenn nein, wo müssten wir für Veränderungen ansetzen?
Schwierige Frage, ne?
Ich habe sie nicht gestellt.
Danke noch einmal. Danke trotzdem,
wer sie gestellt hat. Ich bin nur die Übermittlerin.
Ich würde mir nicht zutrauen, eine gesamtgesellschaftliche Antwort zu geben. Ich für mich, wir für uns, ich glaube daran, dass wenn man Leistung bringt im Sinne von anderen, für andere, dass das was Schönes und Feines ist. Ja? Daran glaube ich. Ich glaube, wenn man jemanden Nutzen stiftet, das ist für viele am leichtesten zu verstehen, wenn sie zum Doktor, zu Frau Doktor gehen und die hilft dann, die macht dann gesund, dann passiert dort eine Leistung und diese Leistung dient und hilft. Also ich glaube extrem daran, dass man darüber nachdenken muss, wie man seine Energie, Kraft und Hirn in Nutzen für andere stecken kann. Und ja, das hat was mit Leistung zu tun.
Dann steht Priorität hoch. Also die Frage muss ich natürlich unbedingt stellen. Ja. Am Ende der KI bleibt der Mensch über und rückt in den Fokus. Sprich, wir dürfen mehr Mensch sein. Was schafft das für Möglichkeiten? Vielleicht passt es auch ein bisschen zu der Leistungsgesellschaftsfrage.
Also ich hoffe, ich antworte da jetzt nicht vorbei. KI ist das nächste Werkzeug für uns. Es ist ein Werkzeug, was uns helfen kann und soll in der besten aller Welt. Und ich glaube, so müssen wir es verstehen. Wie kann ich diese KI einsetzen, damit sie für uns und für euch gute Dinge tut? Teil 1. Teil 2. Wir sind die, die entscheiden, wie diese KI funktioniert und sie gestalten und auch entscheiden, wofür wir sie nutzen. Wir können das mit beeinflussen. Teil 3, ja, das wird verändern, was wir tun und ja, es kann sein, dass noch mehr die Themen von Relevanz sind, die viele Jahre vergessen wurden. Also wir wurden für Fließbandarbeit eingesetzt und das ist jetzt vielleicht in Zukunft weniger notwendig, weil das kann eine Maschine. Also ja, es kann sein, dass es zu neuen Aufgaben und Tätigkeiten führt. Und in vielen Fällen habe ich den Eindruck, das ist doch gut. Ja.
Übrigens, um jegliche Spekulationen zu unterbinden, ich flirte nicht mit dem Alexander, sondern wir haben uns ausgemacht, wenn ich mit dem rechten Auge
zwinkere,
müssen wir ein bisschen kürzere Antworten machen, weil das Dessert kommt ja dann.
Ich habe gehofft, es ist anders, ja.
Bist du ein Verfechter des Spruchs, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck?
Kannst ich glaube, der Eindruck ist extrem wichtig.
Jetzt macht er wirklich kurze Antworten.
Das ist so. Ich denke, der erste Eindruck ist extrem wichtig. Trotzdem gibt es eine Chance für den zweiten und dritten.
Okay. Bist du d'accord mit If you can't convince them, confuse them?
Nein. Glaube ich nicht. Nein. Erklärung, ich glaube, man kann Kontext geben, man kann sich reinversetzen. Ich glaube, man kann empathisch in die Leute reindenken. Ich glaube, sie zu verwirren entspricht nicht der korrekten Art des Umgangs mit Leuten langfristig.
Das schließt wieder an das, was wir im ersten Teil gesprochen haben. In den toxischen 5%, also die nicht mitgehen wollen, sind oft hochintelligente Menschen. Wie kann man deren Intelligenz in die Veränderung nachhaltig positiv bewegen?
Es gibt den Moment, wo das möglicherweise nicht möglich ist. Die Frage ist, wie kriegt man sie rein? ich weiß, ich bin zu lange, entschuldige Susanna.
Aber mit nicht möglich meinst du, die muss man kündigen, oder?
Wenn das so ist, ist das eine Option, man trennt sich, ja? Zweitens, wenn die nicht aktiv dagegen arbeiten, können sie da bleiben. Dritte Frage, dritter Teil, ich würde nicht um jeden Preis mir um die 5% Gedanken machen. Und gleichzeitig würde ich dem Ausmaß an Mitarbeiter, die 5% entsprechen, Zeit sehr bewusst investieren, um die abzuholen. Weil ich will ja niemand zurücklassen. Ich will die Leute an Bord holen. Aber 95% gehen ja mit. Und die sollten nicht verhältnismäßig mehr Zeit bekommen.
Ist Veränderung immer automatisch positiv?
Es wird Veränderung geben, die an der einen oder anderen Stelle auch heißt, Dinge, die sich etabliert haben und die gut sind, zurückzulassen. Da braucht man auch nicht lügen, ja? Oder die angenehm waren oder die in der Komfortzone waren. Ich mache ja auch die Veränderung nicht des Selbstzwecks. Also ich bin jetzt nicht da, der sagt, verändert einfach alles, ja? Also jetzt. Aber es gibt ja einen Grund, warum ich verändere. Und wenn der Grund zum Beispiel bedeutet, sonst ist meine Zukunft nicht gesichert, dann würde ich sagen, ist es positiv am Ende, ja.
Du wirst da offenbar irgendwie schon sehr gut analysiert, also deine Persönlichkeit, weil man hat herausgefunden, du bist einer, der Veränderung sehr positiv sieht. War vielleicht jetzt nicht so schwierig herauszufinden. Und du hast den Anspruch, hochzuhalten. Und jetzt ist die Frage, schon immer diese Einstellung Persönlichkeit gehabt oder hast du ein Erlebnis, eine prägende Person als Vorbild gehabt?
Ich bin schon immer einer gewesen, ich wollte vorne dabei sein, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch immer einen gewissen Anspruch und eine Leidenschaft. Also ich beginne mich zu ärgern, wenn ich mir denke, das geht besser. Ich habe auch den Eindruck, dass Menschen, also wir reden manchmal von so einer Delle im Universum. Ich habe den Eindruck, wenn etwas gelingt, was so richtig toll ist, so wow, so eine Delle macht, dass das Anziehung macht, dass man dann dabei sein will, dass auch ich dabei sein will in Momenten wie jetzt hier, wo was Tolles ist. Es ist sicher durch meinen Businesspartner, Freund Philipp Madertaner noch einmal gestärkt worden, der das ähnlich hat, vielleicht noch ausgeprägter in anderen Momenten, vor allem in dem Business-Kontext auch. Ja.
Bitte eine kurze Antwort. Ja. Welche Führung brauchen wir in Zeiten der digitalen Transformation?
Ich denke nicht, dass es einen Unterschied ist zwischen Transformation und digitaler Transformation.
Bei all der Führung, die es in transformativen Zeiten bedarf, gibt es auch ein zu viel an Führung.
Ja, das gibt es. Menschen brauchen und sollen, sind smarte, gute, liebevolle Leute. Menschen brauchen Raum und Freiheit und man soll führen so viel wie notwendig.
Wo hast du Führung gelernt?
Ich war viele Jahre auf der Universität, habe es dort zu wenig gelernt, habe es tatsächlich über die letzten Jahre im Job, bilde mich da sehr intensiv weiter, lese Bücher, kümmere mich drum. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, einen Moment. Ja?
Ich glaube, das wird eine schwierige Frage. Wann kommen die Erkenntnisse der österreichischen Universitäten bei der österreichischen Politik an?
Der Florian soll das bitte beantworten. Der Chef des JKU Alumni Clubs. Ich hoffe bald. Oder ich hoffe noch mehr bald.
So, vielleicht ist das aber die noch schwierigere Frage. Was bringt einen Top-Manager wie ihn zum Lächeln?
Ganz viele Dinge. Ja. Nette Momente, tolle Fragen. Der Nick, habe ich schon erwähnt kurz, hat manchmal große Ironie in unseren Team-Meetings. Also wirklich viele, viele verschiedene Dinge.
Das Dessert bringt dich nicht so zum Lächeln, habe ich rausgefunden, weil du hast gesagt, du bist jetzt nicht so der Süßes mag.
Eher auf der salzigen Seite, ja.
Okay, aber trotzdem, wir leiten jetzt schon über zum Dessert und deshalb auch diese Frage, die passt wunderbar für den Übergang zum Dessert. Der eine Schlüssel, quasi die Zutat, die einen Transformations-Cheesecake so richtig schmackhaft macht, ist? Fragezeichen.
Das ist wahrscheinlich momentan nicht das, was man hören will, aber wahrscheinlich ist schon der Zucker. Ja, der gibt Energie, der gibt Kraft, ja, und die braucht man.
Im übertragenen Sinn?
Im übertragenen Sinn, ja.
Okay, dann holen wir uns jetzt ein bisschen Zucker.
Zucker,
wir freuen uns
ja
auf das Dessert. Und vielen Dank an euch, dass ihr alle so aufmerksam in den Essenspausen quasi zugehört habt. Wir freuen uns schon auf den nächsten Termin. Der ist dann im Mai. Aber jetzt freuen wir uns mal noch, dass du vielleicht noch ein bisschen da bist und
extrem
dass
gern.
Wir dir
ja
die eine oder andere Frage stellen können. Ja, genießt den Abend noch, solange ihr wollt. Wir hören uns jederzeit, jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Ah ja, und falls ich es noch nicht erwähnt habe, man kann uns beim Ö3 Podcast Award auch nominieren und jeden Tag bis 28. Februar voten für seinen natürlich auch. Dankeschön.
Danke vielmals. Dankeschön. Danke, Susanne.
Danke dir.